SRF 2 Kultur.
Junger Dichter, du kannst noch so brüllen. Es bleibt ein bloßes Nennen, ein Satz zwischen Mittelhochdeutsch und Leuchtreklame. Zwischen Mittelhochdeutsch und Leuchtreklame wäre kein schlechter Titel. Das Zitat stammt von Volker Silaff, ein Autor, von dem gleich die Rede sein wird, hier in der Passage über neue Lyrik. Wir greifen zurück bis zum Lutherdeutsch und es sind doch alles Autoren, die im Zeitalter der Leuchtreklame geschrieben haben und Lyriksammlungen veröffentlicht haben, die neu erschienen sind hier diesen Frühling. Drei haben wir ausgewählt, nachher gibt es noch drei Tipps. Wir, das sind die Schauspielerin Susanne Marie Wrage. Sie kommentiert, sie berichtet über ihre Erfahrungen, sie liest, sie analysiert. Und aus Heidelberg zu uns gekommen, zum ersten Mal hier in dieser Sendung, der Literaturkritiker Michael Braun, sicher im deutschen Sprachraum der beste Kenner und wirkungsvollste Anwalt von Lyrik. Er kommentiert und kritisiert Gedichte für den Deutschlandfunk, für die Zeitung Freitag und für andere Publikationsorgane. Michael Braun, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Sagen Sie mir eines, wie wird man eigentlich zum Lyrikspezialisten, als der Sie bekannt sind?
Lyrik ist mein Lebensschicksal geworden, das kann ich sagen. Aber es ist ein schönes Fatum, ein schönes Schicksal. Gedichte waren schon in meiner Jugend eine Art Grundnahrungsmittel für mich, ein sprachlicher Leitstern vielleicht. Und dann kam es eben dazu, dass ich vor 33 Jahren in der Abschlussarbeit in Germanistik auf den Gedanken verfiel, auf den gefährlichen Gedanken, mich der allerjüngsten Gegenwartslyrik zu widmen. Da ging es damals eben um Autoren wie Jürgen Theobaldi, Rolf-Dieter Brinkmann, Wolf Wondratschek. Und dann wollte ich dazu noch eine etwas umfangreichere Arbeit schreiben, eine Poetik des offenen Gedichts. Und wenn man sich mit der allerjüngsten Gegenwart beschäftigt, dann muss man ja in Echtzeit immer weiter schreiben. Und so kam es zu ersten Rezensionen und plötzlich ergaben sich zu dieser Poetik des offenen Gedichts immer weitere Fußnoten. Das heißt, was ich heute schreibe, sind immer noch Fußnoten zu dieser Arbeit von vor 33 Jahren.
Welche Kontinuität? Susanne Marie Wrage, wir haben drei Bände ausgewählt, einigermaßen im Konsens, und Sie haben aber einen wesentlichen Anstoß gegeben, gleich mal zwei Bände zu besprechen mit experimenteller Lyrik. Wie ist es Ihnen denn gegangen da bei der Lektüre? Das gilt als schwierig, das gilt als unverständlich.
Also bei Herrn Stolterfoht und bei Herrn Silaff, das sind wirklich zwei Kandidaten, die ich ausgesprochen schwer zu konsumieren fand, aber gleichzeitig mit einer unglaublichen Freude gelesen habe. Ich habe sehr gekichert und gelacht, also wirklich den ganzen Bogen der Fröhlichkeit dadurch exerziert. Und ich glaube nicht, dass ich sie in irgendeiner Form erfasst habe, zumindest nicht im Detail. Und wenn es mir so geht, dann versuche ich, so einen Überblick mir zu schaffen und eine Gänze zu ergreifen. Ob das möglich ist, weiß ich nicht. Aber ich fand sie einfach in der Auswahl die spannendsten Kandidaten, die wir dieses Mal in der Pipeline hatten.
Finde ich spannend, weil Sie eigentlich in Frage stellen, dass man ein Gedicht so verstehen muss, um Spaß daran zu haben. Man kann also auch Spaß haben, wenn man irgendwie sagt, so ganz verstehe ich es nicht.
Ja, also bei Stolterfoht gibt es für mich einen Sog, der mich zwingt zu lesen. Also ein Strudel von Assoziationen, der freigesetzt wird ohne Punkt und Komma. Und für mich ohne eine Chance, Luft zu holen. Also ich habe fast immer ein bisschen hyperventiliert beim Lesen und hatte das Gefühl, Augen zu und durch. Und es ist ein Sprach- und Lautexperiment, auf das ich mich einlassen konnte und dessen Inhalt ich nebenbei mit Löffeln fresse. Das war so die größte Erfahrung eigentlich.
Ja, der Ulf Stolterfoht, der provoziert uns ja mit einem religiösen Stoff. Und das ist vielleicht ein schöner Ausgangspunkt, weil man von einem, wie Felix Schneider sagte, experimentellen Lyriker das gar nicht erwartet. Ulf Stolterfoht, wenn wir von ihm reden, würde ja sagen, es geht doch nur um sogenannte binnensprachliche Evidenzen. Das behaupten die experimentellen Lyriker, aber es trifft nicht zu. Sie können sich nicht von den Stoffen lösen, um die sie nur in binnensprachlichen Evidenzen oder in Sprachspielen kreisen wollen. Das ist gar nicht möglich, nach meinem Dafürhalten und von wegen. Es ist schwer konsumierbar, das ist sicherlich eine richtige Beobachtung, aber die Gedichte sind ja dazu da, um uns, wie es Ossip Mandelstamm, ein russischer Dichter, mal gesagt hat, mitten im Wort zu wecken. Gedichte sind zum Aufwachen da, nicht zum Träumen, sagt ein anderer, Gerhard Falkner, mitten im Wort zu wecken. aus unserer geläufigen Sprache, aus unserer Umgangssprache, diesen Strom der Rede erstmal zu unterbrechen und zu sagen, jetzt bin ich da, das Gedicht.
Damit sind wir eigentlich schon eingetreten in den Hauptteil unserer Sendung Lyrik aktuell hier in Passage auf SRF 2 Kultur. Ich möchte Ihnen noch sagen, dass Sie alle Gedichte, die wir hier besprechen, auf unserer Webseite mitlesen können, wenn Sie das wollen, srf2kultur.ch. srf2kultur.ch. Also, Ulf Stolterfoth ist der erste, Jahrgang 1963. Michael Braun, Sie haben schon angefangen, ihn vorzustellen. Wer ist denn das?
Ulf Stolterfoth, das ist eigentlich derzeit der bekannteste, umtriebigste und witzigste Repräsentant der experimentellen Poesie im deutschsprachigen Raum. Ulf Stolterfoth hat in den letzten 10 Jahren auf vielerlei Ebenen Initiativen auf den Weg gebracht, die darauf zielen, wie er es immer nennt, poetische Widerstandsnester zu schaffen.
Ja, da sind wir wieder bei dem, was Sie vorher gesagt haben. Innehalten, ja, genau. Verstaunen, nicht träumen.
Also zur Person Ulf Stolterfoth ist auch sehr interessant zu wissen. Vor etwa 5 Jahren hat er sich selbst noch als Staatengründer exponiert. Er hat nämlich die Volksrepublik Brüterich ausgerufen.
Was
mitten
ist denn das?
In Berlin, das Staatsgebiet, habe ich jetzt mal nachgelesen, der Volksrepublik Brüterich umfasst passgenau die Schenkel der Berliner S-Bahn-Linien 1 und 2. Und dort gründete er dann die Lyrik-Knappschaft Schöneberg und im Internet zeitgleich das System Brüterich und schuf dort noch weitere kleine Lyrikportale, um dort seine Widerstandsnester der Poesie ja immer zahlreicher zu machen. Das ist quasi so das, was er an Umtriebigkeit uns vorgelegt hat. Und wenn man jetzt fragen will, welche Art Dichtung macht er, da müsste ich auf sein Urerlebnis vielleicht verweisen, das vor 30 Jahren etwa stattgefunden hat, als er 1983 im Sommer das berühmte Jazzfestival in Moers besuchte, das Mekka der improvisierten Musik. Und dort hat er quasi den Anstoß bekommen, als er die Skeleton Crew dort hörte, habe ich mal in einem Aufsatz von Stolterfoth gelesen. Dort hat er das Modell einer unerhörten Freiheit entdeckt. Die unerhörte Freiheit, die er dann quasi für die Dichtung nutzbar machen wollte, indem er die künstlerische Autonomie, die anarchischen Kompositionen der Tonkünstler als Lizenz für poetische Freiheit nahm. Daraus, das ist quasi die Urszene seiner experimentellen Poesie.
Die Frage werde ich Ihnen dann gleich nachher stellen, wenn wir das erste Gedicht von Stolterfoth hören, ob das eigentlich Musik ist oder ob das noch eine semantische Seite hat, eine Sinnseite. Wir schlagen jetzt also den Band Neu-Jerusalem von Uwe Stolterfoth auf, 104 Seiten, bei Cookbooks erschienen im März dieses Jahres. Und was lesen wir da, Susanne Marie Frage?
Ja, Leute, stimmt. Die Welt wird bald schon untergehen. Und Christus wird in Jerusalem sein Königreich errichten. Und 1000 Jahre soll es dauern. Und der Löwe wird sich niederlegen mit dem Lamm. Habt ihr das schon mal gehört? Na? Ich frage hier nur. Ich bin bloß neugierig, wer von euch das schon gehört hat? Keiner? Das schadet nichts. Aber wärt ihr denn bereit dafür? Ich meine, seid ihr jetzt bereit für das Lamm? Für das Lamm und für des Lammes Blut? Ja, dann ist es gut. Denn die Zeit ist nah. Die Zeit ist scheißnah. Und ihr solltet euch entscheiden. Ihr habt es in der Hand. Ich aber will euch dabei helfen. Lehnt euch zurück und hört in Ruhe an, was uns Johannes offenbart. Und entscheidet euch dann. Text ab.
Text ab. Und was kommt denn dann?
Dann kommt die Offenbarung des Johannes.
Und zwar tatsächlich in der Lutherbibel. Also es ist wirklich wörtlich die Lutherbibel.
Ich habe nachgelesen, das ist wörtlich die Lutherbibel zitiert. Ich dachte, welche Übersetzung benutzt denn der Ulf Stolterfoth für diesen religiösen Text? Es ist die Lutherbibel, in der Tat.
In der Ausgabe von 1910 hat er gesagt, und was kommt denn dann?
Ja, der Witz ist ja dabei, erstmal kommen 4 Seiten oder 4 Gedichtteile, die nur zitieren die Lutherbibel. Susanne Frage hat ja jetzt den Anfang gelesen, ja, bevor man in die Lutherbibel hineinkommt. Und da werden ja schon so Gegensignale gesetzt, gegen einen unglaublich pathetisch aufgeladenen Text, der hinterher kommt. Die Zeit ist scheißnah. Das klingt nicht sonderlich ehrfürchtig, sondern es soll so eine Lässigkeit hier erstmal inszeniert werden, die gegen den schweren religiösen Text aufbegehrt wiederum. Und das, was nach den vier Seiten, Zitat aus der Lutherbibel, kommt, ist quasi ein ironisches Demontieren des erhabenen, des phantasmagorischen Textes der Lutherbibel oder der Offenbarung des Johannes, der ja vielleicht überhaupt der verrückteste Text im Neuen Testament überhaupt ist.
Aber er erzählt auch eine konkrete Geschichte, nämlich die von den Pietisten, einer religiösen protestantischen Reformbewegung.
Es geht dann um diejenigen, deswegen heißt das Buch ja Neu-Jerusalem, um die Pietisten des 17. und 18. Jahrhunderts, die aus verschiedenen Teilen im deutschsprachigen Raum damals nach Amerika aufgebrochen sind oder in den Kaukasus oder nach Bessarabien aufgebrochen sind. Das greift Stolterfoht auf als quasi historische Tonspur, macht daraus aber eine ganz eigene, sprachverrückte, immer ironiebereite Dichtung, die quasi die Aufbruchsbewegung dieser Pietisten nicht nacherzählt. Das kann ich natürlich nicht sagen. Sie die Aufbruchsbewegung mitnimmt in den poetischen Text. Allerdings gehen bei ihm die Leute eben nicht nach Amerika oder nur zum kleineren Teil, sondern seltsamerweise wieder nach Berlin-Schöneberg.
Und da also wird dort, dann Neu-Jerusalem gegründet.
Dort soll das Neue Himmelreich Neu-Jerusalem gegründet werden.
Sind Sie dran geblieben bei der Lektüre? Ich meine, Michael Braun ist ein Habitué, er kennt sämtliche Werke von diesem Autor. Sie sind wahrscheinlich wie ich zum ersten Mal diesem Autor begegnet.
Ich bin dran geblieben und ich bin vor allem in einen Sog, in einen Strudel geraten. Also wie ich das vorhin schon mal angedeutet habe, ich habe natürlich wenig Details erfasst, also weil es auch so detailverliebt ist, dass man Jahre bräuchte, glaube ich, um jedes Detail zu analysieren und die Quelle zu erkennen. Aber ich bin im Großen und Ganzen einfach dran geblieben und wirklich in einen Strudel geraten und konnte dann irgendwann gar nicht mehr aufhören. Irgendwann habe ich auch Seiten überschlagen, weil ich gemerkt habe, mir läuft die Zeit davon. Ich kann das gar nicht leisten, weil es sehr umfangreich ist. Aber es ist tatsächlich ein Gedicht, was vorne beginnt und am Ende aufhört. Und nach 108 Seiten, glaube ich, aufhört. Und insofern kann man nicht einfach mittendrin sagen, so gut, ich habe jetzt was begriffen oder ich kann es jetzt ad acta legen.
Der Ulf Stolterfoht ist ja ein listiger Mann. Er hat ja seinem langen Gedicht eine Literaturverzeichnis, eine Quellensammlung beigefügt.
Ja, und zwar
eine ganz gewaltige, so eine halbe Bibliothek eben, die sich eben auch mit diesen Geschichte des Pietismus, aber eben auch mit Sprachphilosophie beschäftigt. Und er ist ein listiger Mann insofern, dass man ihm durch einfache Google-Recherche ja gar nicht auf die Spur kommt. Wenn man jetzt einige Teile noch hören aus Neu-Jerusalem, werden wir feststellen, es werden aus bestimmten Regionen Deutschlands oder Österreichs Pietisten heraufbeschworen, die an bestimmte Orte sich hinbewegen. Und wenn man aber die aufsuchen will, findet man die gar nicht oder sie sind auch vielleicht auch nur imaginiert. Es ist nicht eine Stoffübersetzung in so eine fließende Gedichtbewegung. So ist es eben nicht. Es sind auch ganz viele Erfindungen, eben so ironische kleine Kapseln, die das Ganze wieder zum Platzen bringen, was als pietistischer Stoff da auf uns reinströmt.
Dann hören wir uns jetzt einen Auszug an. Es ist nicht einfach, den Auszug zu wählen, weil sehr viele verschiedene Stile und Sprachen in diesem Band drin sind. Wir haben mal einen rausgegriffen.
Also, die Abspreizer waren mit den Verweisern gemeinsam von Meißen gekommen, hatten die Wuhle durchschwommen und unter Abschweiß den Rollberg erklommen. Entlang der Bodinstraße stand fortan Nichthuldigung auf dem Programm. Drum machen wir es hier, im Panier. Noch finden sich ungefähr 4, den Rest hatte man unter Reuter entleibt und säuberlich gescheibt. Zerreißende Schreie. Anschließend Geier. Die Meier, was ist über die Meier bekannt? Nicht viel, sehr dürftig unser Kenntnisstand. Ihr Wirken ist nirgends triftig belegt. Wo die wilden Wiesel wohnen, da siedelten die Honigdrohnen, also noch merklich vor Erkner oder deutlich dahinter. Die Drohnen waren vom Glauben beseelt, dass etwas sei. Sanft küsst sie das fürstliche Beil. Und sie? Wir hielten ihren Glauben bei. Und wir? Befinden uns im Jahre 1703. All the way from Friaul kommen die Elektronischen hoch.
Ihre Devise, jeder gräbt sich sein eigenes Loch. Diese Löcher befinden sich seitlich von Leipzig. Von den Bewohnern verlor sich bei Belitz die Spur. Gerade soeben bis Starken schafften es die Trepanierten aus Wagingen und bauten dort unverzüglich ihr Lügen-Jerusalem auf. Es kann jedoch nur eines geben. Bautzener Straße, Höhe Groß-Görschen, dem Starkener Bethaus machte glücklich die Birne den Garaus. Über Tetschen, Tetschin und Dresden gelangten die Wurzelechten bis Biebersdorf und Groß-Nager. Mücken fraßen sie auf. Von allen Seiten Applaus.
Ein Auszug aus Ulf Stolterfoht, Neu-Jerusalem, hier in Passage über neue Lyrik. Susanne Marie Wrage, Michael Braun, ist das mehr als Nonsens, Unsinn, mehr als Klang, mehr als Musik?
Es ist als Klang und Musik schon sehr viel. Die Musikalität entsteht ja auch, und das kam ja auch in der schönen Lesung von Susanne Wrage auch raus, dadurch, dass der Stolterfoht so kleine Binnenreime pflicht, die Geschichte dann immer weiter in so eine schöne Textur bringen. Jetzt beim Hören ist mir aufgefallen, dass da ja mehrere Geschichten aufeinander gestapelt, dann wieder eingerissen und wieder neu aufeinander gestapelt werden. Verschiedene Aufbruchsbewegungen von verschiedensten Bevölkerungsgruppen oder Pilgerschaften oder religiös Begeisterten, die irgendeinen Aufbruch vollziehen und dann in verschiedenen Regionen offenbar landen. Und man findet eben reale, authentische Orte, wo auch Bethäuser stehen. Starkener Bethaus ist ja hier die Rede. Das ist ja tatsächlich etwas in Berlin, wo eine freikirchliche Gemeinde ihre Rituale vollzieht. Oder man ist, mein Gefühl, es sind auch viele Erfindungen drin. Und das ist ja diese besondere Verskunst von dem Ulf Stolterfoht. Man kann nicht sagen, das ist jetzt reines Sprachspiel, Sprachverrücktheit oder poetischer Unsinn, sondern ich zumindest bei meiner Lesart komme aus diesem Interesse an diesen religiös Begeisterten gar nicht heraus. Er erzählt in weiten Bögen, aber gleichzeitig führt er uns in verschiedene Sackgassen hinein und ich folge ihm eigentlich gern in diese Sackgassen.
Es gibt ja ganz viele Sachen, die man sich irgendwie gar nicht erklären kann. Was ist ein Abspreizer und die Verweise? Oder wer ist dieser Reuter?
Ernst Reuter.
Berliner Bürgermeister nach 1945. Im Jahre 1700.
Ja gut, aber es ist eine solche, ich finde, der Inhalt, der vermittelt sich wie nebenbei. Wenn ich das lese, wenn ich es vorbereite, um es laut zu lesen, fange ich fast an, selber mitzudichten. Also mir ging es ein paar Mal so hier, an der Stelle bin ich... Sanft küsst sie das fürstliche Beil, und sie behielten ihren Glauben bei, und wir befinden uns im Jahre 1703. Ich würde dichten, ei, wei, wei. Da steht aber all the way. Also es ist so, man ist so eingeladen, selber mitzuspinnen, und nebenbei bleibt man aber an den Pietisten dran und will hören, was mit denen passiert. Das finde ich das Tolle, das ist das Amüsante auch. Und es ist für mich ein bisschen der Free Jazz der Semantik. Also wenn es um Musikalität geht und um Wortspielerei, ich finde es wirklich Free Jazz. Also kein Wunder, dass er in Moers damals seine Anfänge genommen hat.
Ja, es bildet auch ein bisschen ab, was mir so durch den Kopf geht, wenn ich lese. Das ist ja nicht immer logisch.
Ja, das würde ja voraussetzen, dass Lesen immer ein logischer Vorgang sei. Das ist es ja gar nicht. Lesen ist ja auch eine Gedankenbewegung, bei der man aufpassen muss, dass sie nicht im Starrkrampf endet. Ja? Und während solche Gedichte wie Ulf Stolterfoht sie macht, das sind ja auch wunderbare Lockerungen aller unserer vorschnellen Verankerungen, die wir haben. Und das würde ihm sicher gefallen, so eine Deutung. Weniger gefallen würde ihm die Deutung, dass ein Gedicht, das sich gegen die religiöse Strahlungskraft des eigenen Stoffs auflehnt, gar nicht möglich ist, sondern dass die religiöse Strahlungskraft sich immer durchsetzt, auch wenn jetzt in diesem Teil, es ja auch hieß, schon in der vierten Zeile stand fortan Nichthuldigung auf dem Programm. Natürlich steht auf dem ganzen Gedicht als Programm Nichthuldigung, aber dem Autor muss man ja nicht immer sich in seinen Absichten anvertrauen, sondern kann ihn auch gegen den Strich bürsten.
Bei Stolterfoht reißt uns aus unseren Verankerungen eine Vielzahl von verschiedenen Sprachen und Stilen. Wir versuchen mal mit einer Lesung ein paar davon vorzuführen. Sie begegnen dann auch ein paar Figuren. In diesem Langgedicht tauchen auf Wagenblast und dann die Mohikaner, aber auch Mutter Johanna und Blutjesus und Mösenfinger Jakob. In der nun folgenden Lesung begegnen wir dem einen oder anderen. Bitte, Susanne Marie Frage.
Das Leben des Blutjesus legt nahe, dass er ein Heiliger gewesen ist. Die Regel bezeugt und bezeigt seine Lyrik. Die Kirche aber weist ihn als Ereignis aus. Was darüber hinaus diese Legenden belegen, die zahlreiche Schar seiner Anhänger unterstreicht seine Tugend als Heiliger, Dichter und Vater. Aufs Ganze war er ein frommer Hund. Blutjesus stammt aus einer adeligen Familie bei Worms. Er wird für das Studium der Philologie nach Houston geschickt. Heiß wegen der Liebe zu Christus schürft er tief, weiß aber bewusstlich wenig. In Ermangelung klassischer Bildung verlässt er gemeinsam mit seiner Ernährerin Studium und Houston in circa Richtung Nordost. Er langt zu Oklahoma City an und bleibt, weil ihm die dortigen Leute Almosen geben. Einen Tag entleiht die Ernährerin ein Sieb, aber es bricht. Sie wendet sich bedrückt an Blutjesus. Er nimmt die Stücke, zieht sich zurück, um zu beten. Das Sieb ist wieder wie neu. Die Leute kennen die Sache und hängen das Sieb an der Kirche auf. Erstes Gespräch mit dem Bundeskriminalamt, nicht nach dem 6. März. BKA, hier spricht Heinrich. Blutjesus, Heinrich, hier Blutjesus. BKA, hallo Blutjesus. Blutjesus, diese Bullen da draußen, nicht einfach für Sie, die unter Kontrolle zu halten, stimmt's? BKA, ich kontrolliere die nicht, ich habe mit denen nichts zu tun. Blutjesus, okay, ich glaube jedenfalls, dass ich Ihnen entgegengekommen bin. Unsere Arbeit mit Gott hat nichts Terroristisches. BKA, Blutjesus, was Sie da draußen tun, ist weit jenseits aller Vernunft. Erst zerstören Sie privates Eigentum und dann entfernen Sie die Beweise. Vieles werden Sie uns nicht ersetzen können, zum Beispiel meinen 72er Opel-Kapitän. BKA, Blutjesus, den Opel und all die anderen Dinge, die werden Sie nicht ersetzen können. BKA, ich verstehe und ich werde das weiterleiten. Blutjesus, mich würde interessieren, was die Männer da draußen wirklich wollen. BKA, wir alle wollen, dass Sie aufgeben. Blutjesus, Sie werden genau das Gegenteil erreichen, das Gegenteil. Verstehen Sie das, Hansi? BKA, Heinrich. Blutjesus, ja klar, Heinrich, tut mir leid. Mösenfinger Ludwig und ich, mit dem verrückten Auge, wir sitzen auf der Kirchentreppe am Gustav-Müller-Platz und pfeifen Mädchen hinterher. Ein hübsches Mädchen kommt vorbei und noch ein hübsches Mädchen kommt vorbei. Ein hübscher Junge kommt vorbei und Mösenfinger Ludwig knufft mich in die Seite, nämlich so, und flüstert mir ins Ohr, hey, hey, der sieht ja aus wie Frankie Valli. Und ja, sag ich, der sieht genau wie Frankie Valli aus. Und noch ein hübsches Mädchen kommt vorbei. Und Mösenfinger Ludwig ellbogt mich. Und ich sag, andere Liga, vergiss es. Und Ludwig meint, man könnte es doch versuchen. Und ich sag, denk da nicht mal drüber nach. Und scheiße, die kommt tatsächlich zu uns rüber und fragt, was geht. Und ich frag auch, was geht. Und sie sagt, Treberhilfe, Leberstraße. Und Ludwig ellbogt mich und sagt, dann aber los. Und scheiße, sag ich, erst mal bei Ünal noch 6 Bier. Und Ludwig sagt, um 18 Uhr ist Abendessen.
Das waren Auszüge aus Ulf Stolterfoths Gedichtband Neu-Jerusalem. Wir kommen hier in Passage über neue Lyrik mit Susanne Marie Frage und Michael Braun zu unserem zweiten Band Volker Silav, Glossar des Prinzen, erschienen bei Lux Books. Wer ist dieser Volker Silav, Michael Braun?
Volker Silav ist ein Dichter, der noch viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Er hat jetzt mit dem Glossar des Prinzen seinen dritten Gedichtband vorgelegt. Er ist 1966 geboren, hatte in kleineren Verlagen seine ersten beiden Gedichtbände veröffentlicht. Und das neue Buch, Glossar des Prinzen, schon im Titel leuchtet ja eine gewisse Befremdlichkeit auf, Glossar des Prinzen. Da versucht er etwas, was er bisher noch nie getan hat, bislang war er eher so ein Dichter der zarten Phänomenologie der Dinge, der sich dieser Achtsamkeitsphilosophie, vielleicht der Zen-Philosophie verpflichtet fühlte. Und jetzt tut er etwas, was sich in der Gegenwart kein Dichter wohl traut. Er singt Prinzenlieder. Was könnte das denn sein? Wie lange ist es denn her, dass zuletzt mal ein bedeutender deutschsprachiger Lyriker Prinzenlieder gesungen hat? Ich weiß es, 130 Jahre, Friedrich Nietzsche, Lieder des Prinzen Vogelfrei. Und auch Volker Silow ist so ein vogelfreier Metaphysiker, würde ich sagen.
Ich kann nur einstimmen, weil es ist so schön, die Huldigung eines Prinzen und sich selber als Prinzen zu bezeichnen, ist in meinem Weltbild passt es gut.
Dann hören wir jetzt gleich eines dieser Prinzenlieder.
Nämlich
Susanne-Marie Wrage liest es.
Das vierte Lied. Ich will mit dir durch alle Zimmer gehen. Die längst schon wissen, werden es nicht verstehen. Ich will, dass du mich unablässig korrigierst und mich weit weg von meiner Wahrheit führst. Und eine andere für diese setzt. Und immer neu anfängst. Ich bin geschätzt, niemals derselbe, der ich gestern war. Ich korrigiere. Um ein Haar bin ich der ewig Unverbesserliche. Nur allzu schnell kommst du mir auf die Schliche. Ich stehe vor dir in meinem besten Zwirn. Du klebst ein Blatt mir an die Stirn. Da kommt ein Wind, der nimmt es mit. Nun korrigiere ich dich. So sind wir selten quitt.
Schön.
Das darf man sagen. Schönheit ist auch erlaubt in schwierigen Gedichten. Das ist aber gar nicht so schwierig. Die Relativierung der eigenen Wahrheit, indem man einem Du sich anvertraut, der einem selber korrigiert.
Das einem weit weg von meiner Wahrheit führt.
Und das ist vielleicht das Beste für die Erkenntnis, was man tun kann, sich weit weg von der eigenen vorgefassten Wahrheit führen zu lassen.
Und gleichzeitig ist es ja auch ein kleines Ping-Pong-Spiel, weil er so einen kleinen Revanchismus am Schluss ja doch einsetzt und sagt, jetzt korrigiere ich dich. Und es ist nicht nur der Wunsch, korrigiert zu werden oder einen Spiegel vorgehalten zu bekommen, sondern es ist eine stetige Auseinandersetzung auch mit dem Du, was dieses Ich führt.
Und zum Glück heißt es ja am Ende, so sind wir selten quitt. So sind wir selten quitt. Quitt sein ist ja etwas, wenn man eine Beschädigung zugefügt hat vielleicht. Und dann ist die Beschädigung zurückgekommen. Zum Glück gibt es diese negative Balance nicht, sondern nur ein ständiges Befragen des anderen.
Ich hatte das Gefühl, das Schweben entsteht auch, weil es sich nie ganz festlegt. Es heißt ja auch nicht quitt, sondern es sind nur selten quitt. Hm. Also es ist nicht die Negation, es ist was dazwischen.
Ja. Und Schwebezustände zu erreichen mittels Liedern, habe ich ja schon gesagt, ist in der Gegenwartslyrik eigentlich nicht angesagt. Das Gegenteil. Deswegen ist ja dieser Mut von Volker Silow, sich selber neu zu erfinden, als jemand, der Lieder eines verdächtigen, nervösen, irrtumsanfälligen Prinzen singt, ist einfach ein schönes Experiment. Und man muss das ja gar nicht mit dem Nietzsche vergleichen. Aber Prinz Vogelfrei würde ich gerne tatsächlich so als Beschreibung von Volker Silow geltend machen.
Ich will mit dir durch alle Zimmer gehen. Die längst schon wissen, werden es nicht verstehen. Ich will, dass du mich unablässig korrigierst und mich weit weg von meiner Wahrheit führst. Und eine andere für diese setzt. Und immer neu anfängst. Ich bin geschätzt, niemals derselbe, der ich gestern war. Ich korrigiere. Um ein Haar bin ich der ewig Unverbesserliche. Nur allzu schnell kommst du mir auf die Schliche. Ich stehe vor dir in meinem besten Zwirn. Du klebst ein Blatt mir an die Stirn. Da kommt ein Wind, der nimmt es mit. Nun korrigiere ich dich. So sind wir selten quitt.
Dann hören wir uns noch ein anderes Gedicht an, außerhalb dieses Liederzyklus, aus dem Band von Volker Silow, Glossar des Prinzen.
Das Weltall ist ein großer Wald, in dem die Angst keine Ohren hat. Ich stehe allein auf einer Lichtung und starre die Lupinen an, wie eine Gotteserscheinung. Ihr müsst mir keine Sprache eintrichtern, ich sehe ganz von selbst.
Anaximenes glaubte, dass die Götter aus der Luft zu uns kommen. Auf einem gekrümmten Blatt schweben die göttlichen Heerscharen herab. Der Wald beginnt zu glänzen wie ein pausbäckiger Apfel. Das leise Knacken im Unterholz und meine Adern gegen die Sonne gehalten. Meine Nichtangst gegen die Sonne gehalten, ein großer Kürbis. Quelle bin ich, die Rehe sollen aus mir trinken. Meine ehrgeizige Sprache wird das Schweigen der Lupinen sein. Ich könnte dich mit in den Wald nehmen, um dir die Angst von der Haut zu schälen, bevor die Sonne uns beide austrocknet. Den Wald gibt es nicht, das Es und das Ich gibt es nicht. Aber jetzt stehe ich auf dieser Lichtung und starre die Lupinen an, ihr utopisches Dekor. Wenn ich auf den Baum klettere, kann ich das Zittern eines Mückenflügels hören.
Ein Gedicht von Volker Silaff und ein großes Fragezeichen meinerseits. Den Wald gibt es nicht, das Es gibt es nicht, diese Lupinen, das ist ein Bild, aber dann, es ist auch nur ein Dekor. Helfen Sie uns, Michael Braun.
Ich stehe allein auf einer Lichtung und starre die Lupinen an. Nach meinem Eindruck ist das Gedicht selber die Lichtung, auf die der Schreibende tritt und Naturphänomene belebt. Das ist ein Gedicht, das eine Pflanze aufruft, die ja eine Vorgeschichte hat in der Literatur. Lupinen kommt aus einem Gedicht von Ingeborg Bachmann, einem berühmten Gedicht, das heißt Die gestundete Zeit, lösch die Lupinen.
Ingeborg Bachmann, die österreichische Schriftstellerin, berühmte Lyrikerin, Anfang der 70er Jahre in Rom gestorben.
Und jedes Gedicht, das hinterher Lupinen aufruft, ist auch eine Reaktion auf Ingeborg Bachmann. Aber für mich ist es so, hier geht es ja ständig um Verwandlungszustände und Verschmelzungszustände des schreibenden Ich. Die Nichtangst, die Sprache wird ja verbunden mit dem Schweigen der Lupinen. Das Ich erlebt das Weltall zugleich als großen Wald. Also das ist ja eins der schönsten Gedichte, ist ja quasi schon die Überschrift des Textes. Das Weltall ist ein großer Wald, in dem die Angst keine Ohren hat. Das ist ja schon, eigentlich würde das schon als Gedicht mal genügen. Aber es kommt ja noch eine ganze Reihe von Verwandlungszuständen, in dem eben das Subjekt Kontakt, unmittelbaren Kontakt aufnimmt mit Natur.
Dass das Weltall ein großer Wald ist, das ist ein Bild, was mir eingängig ist. Dass die Angst keine Ohren hat, nicht.
Das geht mir ein, das ist mir eingängig. Der Hörsinn ist der empfindlichste, den man hat von allen Sinnen. Also alles andere kann man verschließen, die Augen, den Mund, aber die Ohren nicht. Und das ist für mich ganz klar gekoppelt mit Angst. Also, und wenn man der Angst kein Gehör gewährt, heißt das womöglich, man hat keine Angst. Das ist jetzt vielleicht etwas weit gegriffen in der Interpretation, aber das war meine erste Assoziation, die ich damit habe. Und es geht ja auch sehr oft in seinen Gedichten um Sprache und um Nichtsprache, um Nichtsprechen. Also das ist für mich ein Bild, was mir sehr eingängig war.
Es steht ja innerhalb eines Kapitels, die mehr oder weniger so eine Art surrealistischen Bau haben, weil das Kapitel, in dem dieser Text steht, beginnt mit einer Reminiszenz an einen rumänischen surrealistischen Dichter, Celuna Um. Und die Texte, die darauf folgen, auch dieses, nehmen sich gewisse Kühnheiten heraus. Und das meinte ich ja schon in dem Titel, das Weltall ist ein großer Wald, in dem die Angst keine Ohren hat. Oder der Wald beginnt zu glänzen wie ein pausbäckiger Apfel. Das ist vielleicht auch etwas, was nicht auf der Hand liegt. Und diese Abteilung mit Gedichten, da traut sich eben der Volker Silaff nun auch, aus dem herauszutreten, was er als Wahrnehmung ganz an den Dingen entlang in den früheren Gedichtbänden entwickelt hat. Ihr müsst mir keine Sprache eintrichtern. Ich sehe ganz von selbst. Und ich gestatte mir, führe ich jetzt weiter, eine poetische Wahrnehmung, die Vorstellungsbereiche zusammenbringt, die wir vorher noch nicht in Verbindung gesehen hatten. Das ist für mich das Programm dieses Gedichtes.
Das testen wir mit ein paar weiteren Gedichten aus diesem Band Glossar des Prinzen. Susanne Marie Wrage.
Zwölftes Lied. Die Sprache der Liebe gibt es nicht. Es gibt nur die Sprachlosigkeit des Liebens. Die eine Verschwiegenheit ist nach außen. Wir müssen in anderen Sprachen hausen. Die Sprache der Liebe gibt es nur zwischen zwei Wolken als Blitz. Wir werden es niemals ändern. Diese Sprache verachtet Besitz. Man lernt sie, indem man sie schweigt. Man liest sie einander ab von den Lippen. Man legt sie auf einen Teller als Frucht. Sie ähnelt zerkratzten Füßen auf Klippen. In ihre Haut steckst du, wenn du liebst. Zu dir spricht sie, wenn du dich gibst.
Das nächste Gedicht ist ein Gedicht zu einer Zeichnung von Goya. Ein Alter auf einer Schaukel. Und er lacht, der Alte, freut sich und er streckt seine knorpeligen Beine in die Luft, um so richtig Schwung zu kriegen.
Das Licht flackert über dem Welleltmeer. Über dem Alalten in seiner Schauauke geht das vorüber. Er will, dass es schnell vorüber, also legt er sich noch einmal, ein letztes vielleicht, in den mit seinem ganzen Körper Schaukelschwung, um zu punkten gegen den, dass es gehe vorüber, tot. So jung erscheint er ihm jetzt, mit Schwung und Affenzähnchen holt über. Es wird ja immer beschrieben als eine Überfahrt, ihn aus seiner Schauaukel und so weiter.
Volker Silav, Glossar des Prinzen, einige Gedichte gelesen von Susanne Marie Wrage. Wir kommen nun zu einem bekannten schweizerischen Schriftsteller. Vielleicht erraten Sie, wer es ist. Susanne Marie Wrage liest Ihnen gleich ein Gedicht von ihm vor.
Licht. Es gibt Sätze, die heilen. Und Tage leichter als Luft. Es gibt eine Stimme, die ich wiedererkenne, noch bevor sie mich ruft. Für es.
Es handelt sich um
Klaus Merz.
Susanne Marie Wrage sagt ein paar Dinge. Vorstellen muss man ihn ja nicht wirklich.
Eigentlich nicht. Vielleicht muss man sagen, dass Klaus Merz in diesem Jahr 70 wird und also zu seinen Lebzeiten eine umfangreiche Gesamtausgabe veröffentlicht wurde. Und der Band, den wir heute vorstellen, ist der 7. und letzte Band der Werkausgabe. Und Klaus Merz ist bekannt über die Grenzen der Schweiz hinaus. Und von Anfang an war alles, was auch heute noch sein Schreiben ausmacht, bereits da. Der Ton, die Melancholie und die Skepsis, der hintergründige Witz und das Spielerische. Das ist ein Zitat aus der NZZ, was anlässlich seiner Ausstellung Der gestillte Blick im Museum Strauhof vom Zürcher Literaturmuseum zitiert wurde.
Michael Braun, Sie wollten etwas sagen zu dem Gedicht Licht, das wir gerade eben gehört haben.
Ja, jedes Gedicht ist ja auch Lichtschöpfung, auch wenn es selbst dunkel ist, das Gedicht. Aber das ist ja gar kein dunkles Gedicht, sondern es ist ein Gedicht von Zugewandtheit an ein Du, dessen Stimme erkannt wird, bevor sie spricht. Also es ist schon die Imagination der Stimme da. Etwas Wärmendes sind ja schon die beiden Eingangsverse. Es gibt Sätze, die heilen. Das ist ja oft etwas, was man der Poesie gar nicht mehr zutraut. Sätze, die heilen. Bei Klaus Merz finden wir viele Gedichte, die auf diesen metaphysischen Weg sich machen, uns vielleicht durch bestimmte kleine Konstellationen, Denkbilder, kleine Rätselbilder, kleine Alltagsszenen, uns zwar den Boden erstmal unter den Füßen wegzuziehen, dann aber doch durch das metaphysische Gleichnis, das im Gedicht aufgebaut wird, wieder eben eine heilende Wirkung zu erzielen.
Mir ist aufgefallen, eigentlich sind es ja ganz alltägliche Ereignisse, die er da aufgreift und trotzdem, die Gedichte sind irgendwie kompliziert auch. Sind auch einem auch fremd?
Na, fremd finde ich nicht. Sie lassen einen nicht immer eintreten. Empfinde sie als Farben, lustigerweise. Ich habe sofort assoziiere Farben, wenn ich die Gedichte lese. Und also auf einer anderen Ebene werde ich da reingeholt, als jetzt nur sprachlich oder teilweise durch Laute. Also in dem Gedicht Licht sind viele helle Laute mit drin. Also da werde ich abgeholt. Jetzt nicht unbedingt zwingend durch eine Kenntnis des Inhaltes, wo ich vielleicht davor stehen bleibe, sondern durch eigentlich ein gesamtes.
Farben ist schön, weil es gibt ja bei dem Klaus Merz eine unglaubliche Symbiose von Poesie und Malerei. Mhm. Das vorhin erwähnte, der gestillte Blick beschäftigt sich ja geradezu mit Texten, in denen sich Klaus Merz ja referiert auf bildende Kunst. Und das ist immer ein enger Zusammenhang bei dem Klaus Merz. Und von wegen Vertrautheit, wollte ich noch sagen, und Fremdheit, fällt mir ein, ein Satz von Paul Valéry: Jede Sicht der Dinge, die nicht befremdet, ist falsch. Mit etwas Wirkliches vertraut, kann es nur an Wirklichkeit verlieren. Das ist eine interessante Lehrmeinung oder Maxime für moderne Poesie, die mir immer imponiert hat und eingeleuchtet hat. Allzu vertraut kann ein Gedicht uns nicht werden, sonst langweilt es uns.
Und das ist bei Klaus Merz nicht der Fall. Er hat eine unglaubliche Intensität, nicht zuletzt auch wegen der Verkürzung. Wir haben dafür ein wunderbares Beispiel. 3 Kurzgeschichten.
Windrose, Hasenheber, Läutwerk. Der Widerstand gegen die Ausführlichkeit wächst weiter.
3 Wörter. Die 3 Kurzgeschichten sind eigentlich nur 3 Wörter. Warum kommt nachher noch der Satz, der Widerstand gegen die Ausführlichkeit wächst weiter?
Das ist eine Frage. Ja, ich habe auch vielleicht ein ganz kleines Unbehagen, aber da mir das Programm sehr einleuchtet, der Widerstand gegen die Ausführlichkeit ist das beste Grundsatzprogramm für moderne Poesie. Und im Falle von Klaus Merz sehe ich eine Verbindung zu dem späten Günther Eich, der den Widerstand gegen die Ausführlichkeit so weit getrieben hat, dass Gedichte dann entstanden, die hießen dann 17 Formeln und da standen dann nur einzelne fremdartig bizarr wirkende Wörter drin, wie Hortisilur oder Fischbeinschwäche. Das war das Gedicht.
Mit einem Aufzählungsgedicht ist Günter Eich ja auch berühmt geworden. Inventur heißt es und es ist das Gedicht des Neubeginns von 1945. Günter Eich hat auch berühmte Hörspiele und Prosatexte geschrieben.
Windrose, Hasenheber, Läutwerk. Das sind jetzt 3 Kurzgeschichten. Bei der Windrose kann man ja vielleicht noch ein bisschen folgen, weil wenn man dann dem Begriff nachgeht, kommt man ja, es ist erstmal Wind und Rose sind ja 2 romantisch aufgeladene Topoi und Windrose zusammen ist ja so ein grafisches Element, um Windrichtung darzustellen, aber es stellt auch Stella Maris dar, den Stern des Meeres in der Nautik. Läutwerk, das ist auch etwas, was uns ja etwas zum Klingen bringt, auch in uns. Der Hasenheber. Den müsste man mal nicht, ne? Ausführlicher auf die Spur kommen.
Da habe ich sofort Bilder dazu.
Nämlich zum Beispiel?
Na, so ein Wagenheber, der in der Form eines langgezogenen Hasen ist. Also ich wäre ganz naiv, ich fange da an zu lachen. Und
ich hätte jetzt gedacht, der Wagenheber und oben drauf sitzt nur der kleine Hase.
Nein, aber das ist doch das Schöne an Gedichten, dass man den Hallraum den einzelnen Wörtern folgen kann und dass sie einen Klangreiz ausstrahlen, der uns sofort anzieht. Das ist die Anziehungskraft. Nicht unbedingt über einen Inhalt, sondern über einfach so ein Aufrufen
so
irgendeines Wortes.
Ich würde sagen, viele Wichtelmänner und Wichtelfrauen, die immer so wichtige Dinge tun, sind Hasenheber. Sie heben auch nur ein Häschen. Wir hören uns noch ein paar Gedichte von Klaus Merz an. Das macht Spaß.
In Frieden leben. Ins Erwachen hinein warf mir ein Mann seinen nassen Handschuh vor die Füße. Ich hob ihn auf und legte ihn zum Trocknen auf den Radiator. Vaters Geheimnis. Wir ließen unseren Vater sezieren, um herauszufinden, wo Lalapart liegt. Dort soll er, ohne unser Wissen, zeitlebens den gemischten Chor dirigiert haben.
Der Weg nach La Laparte, auch Limbach genannt, erwies sich dann aber als so beschwerlich. Es gab harte Uhren und wir warteten vor geschlossenen Bahnschranken stundenlang, dass wir auf halbem Weg die Messer sinken ließen und in die von Vater testierte sofortige Kremation einlenkten. Alte Fragen. Kann man das Leben, kann man die Liebe, das Herz schlagen, das Blut fließen, den Teig gären, Schnee fallen, lernen? Wohin nur sind wir geraten, dass unser Fernweh schon den Allernächsten gilt? Schöne Aussicht. Ins Gras schauen, auf die Zähne beißen. Die Verben nicht vertauschen.
Das nehmen wir uns jetzt vor, dass wir die Verben nicht vertauschen. Wir verlassen aber jetzt Klaus Merz. Der Titel seines Gedichtbandes hieß Außer Rufweite, im Heimon Verlag erschienen. Damit schließen wir den Hauptteil unserer Sendung über aktuelle Lyrik in der Passage auf SRF 2 Kultur ab. Und wir kommen nun zu einer Tipprunde. Jeder Mann, jede Frau hat eine Empfehlung frei. Susanne Marie Wrage.
Mein Tipp ist das Buch Um die Dinge ganz zu lassen von Thilo Krause, im Verlag Poetenladen Leipzig erschienen. Das sind sehr schöne Miniaturen des Alltags und für mich am eindrücklichsten sind die Gedichte und die Gedanken an die eigenen Kinder, aus der Sicht der Kinder, gespeist von den Kindern. Und alle Gedichte von Thilo Krause sind von einer ganz zarten, feinen Traurigkeit durchwoben. Und der zugeneigte Blick auf den Lebensanfang scheint aus dem Wissen um den eigenen Abschied zu entstehen.
Thilo Krause.
Um die Dinge ganz zu lassen.
Michael Braun.
Ich empfehle einen Klassiker der Gegenwartslyrik, Christoph Meckel, der im Juli 80 Jahre alt wird, hat Gedichte aus 60 Jahren, muss man sich vorstellen, gesammelt unter dem schönen Titel Tarnkappe, von seinem ersten Gedichtband von 1956 bis zu den allerjüngsten Gedichten. Christoph Meckel ist ein Autor, der bis heute so etwas wie den Typus des romantischen Sängers repräsentiert. Und der Titel Tarnkappe ist deswegen so treffend, weil jeder Dichter, der schreibt, setzt sich sofort beim Beginn des Schreibens eine Tarnkappe auf. Und zu den schönsten Zeilen in diesem Buch gehören meines Erachtens die aus dem Text Rede vom Gedicht mit den schönen Anfangsversen. Das Gedicht ist nicht der Ort, wo die Schönheit gepflegt wird. Hier ist die Rede vom Salz, das brennt in den Wunden. Hier ist die Rede vom Tod, von vergifteten Sprachen, von Vaterländern, die eisernen Schuhen gleichen. Das Gedicht ist nicht der Ort, wo die Wahrheit verziert wird.
Christoph Meckel, Tarnkappe. Meine Empfehlung ist ein Gegenprogramm zu den experimentellen und avantgardistischen Lyrikern Stolterfurt und Szilaw, die wir in der Sendung hatten, nämlich Christian Lehnert, Windzüge. Christian Lehnert ist Theologe, ist von theologischen und mystischen Motiven angetrieben und umgetrieben. Was mir persönlich ganz fremd ist, aber die mystische Tradition hat eine große Sprachmächtigkeit hervorgebracht. Und das ist bei Lehnert oft großartig, von dunkel bis bunt, halluzinatorisch, melancholisch. Da gibt es Bilder, die sind unvergesslich, zum Beispiel die Libelle, ein stilles Komma in der Luft. Er kann die Fremdheit und Faszination dieses Wesens einfangen. Er kann ihren Glanz beschreiben und der Glanz schaut doch mich an. Das kann man natürlich auch ganz diesseitig verstehen. Christian Lehnert, Windzüge, Gedichte bei Suhrkamp. Und nun zum Schluss unsere Paltis-Runde. Eine Formulierung, ein Bild, eine Zeile, die Ihnen im Gedächtnis geblieben ist, Michael Braun.
Von Klaus Merz, aus diesem großen Band Außer Rufweite, der ja mehrere Gedichtbände aus 20 Jahren versammelt. Die Schlusszeile aus dem Gedicht Die Brünner Mädchen, weil es auch vielleicht für mich eine programmatische Zeile ist im Umgang mit Gedichten. Der Schwermut sich beugen und leicht werden dabei.
Susanne Marie Wrage.
Ich beuge mich auch der Schwermut und bin etwas trauriger, auch mit Klaus Merz in dem Gedicht Zusammen. Das Brot geteilt, die Nacht, den Blick ins dunkle Gewässer und wie jeden Morgen die Einsamkeiten neu verteut.
Das gibt's doch gar nicht. Ich habe mir auch etwas von Klaus im Herz gemerkt. Nämlich, es gibt Sätze, die heilen und Tage leichter als Luft. Es gibt eine Stimme, die ich wiedererkenne, noch bevor sie mich ruft. Licht heißt das Gedicht. Susanne Marie Wrage, Michael Braun, herzlichen Dank für diese Auskünfte über neue Lyrik. Sie finden alle Texte, die wir besprochen haben und auch unsere Sendung auf unserer Webseite srf2kultur.ch.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.